ich gesagt habe, noch eine sozusagen eine steigernde Dimension reinbringen, dann stimme ich dem eigentlich ganz zu. Sie sagen ja, dass Regression eben auch Wiederholung sein kann. Das kann natürlich zwanghaft werden, aber es kann eben bedeuten, dass diese Erfahrung, dieses hinabgezwungen oder hinabgelassen werden in den eigenen Grund von demjenigen immer wieder aufgesucht wird, der diese Regressionserfahrung als im Sinne von Wiederholung aufsucht. Für mich ist immer eine Sache sehr einleuchtend, die Sie finden in der Autobiografie von Cardano, der sagt, dass er seine eigenen Beine geschlagen habe, um sich zu spüren. Nicht? Also das ist genau diese Sache, nicht? Diese positive Wertung und geradezu das Aufsuchen, unter Umständen das Aufsuchen von Schmerz, um mit sich selber sozusagen mit dem eigenen Grund wieder in Kontakt zu kommen. Und das kann für viele Leute, vor allem die so ein rigides Ich haben, wirklich eine Notwendigkeit sein, sodass es dann zum Wiederholungszwang wird. Ich habe ja auch nebenher darauf hingewiesen, dass also man doch Foucault ja wirklich so lesen muss. Er bezeichnet sich ja selber als Viktorianer, dass eben diese gewalttätigen Leibpraktiken, die er vollzogen hat, im Grunde mit der Rigidität der Ich-Struktur zusammenhängen. Und das kann ja alles ganz anders aussehen. Und dem muss man nicht folgen, wenn man überhaupt irgendwann mal angefangen hat, sein Ich anders zu begründen, als in Reflexion und Anerkennung. Nun mit der Dialektik, naja, natürlich, die Dialektik ist immer so, dass sie auch ihr Gegenteil enthält und deshalb ist sie ja auch so fruchtbar. Aber Dialektik als Philosophie ist eben so, dass sie ihr Ziel bei Adorno Versöhnung durch Reflexion versucht zu erreichen. Das ist es doch nicht. Also die Versöhnung Trennung von Geist und Natur soll sozusagen durch die Reflexion auf die Trennung von Geist und Natur wieder geheilt werden. Warum? Warum muss das so sein? Ist das der einzige Weg, den wir haben über die Reflexion? Das ist ja doch so, da im akademischen Kreise schon, nicht? Als wir als Denker sehen nur diesen Weg. Und in gewisser Weise ist es auch das, was sich anbietet, wenn man sich in akademischen Kreisen aufhält. Aber ich habe schon in Darmstadt als akademischer Lehrer Übungen eingeführt, wie übrigens auch zur Lippe, der ja auch hier ist, leibliche Übungen, Wahrnehmungsübungen, Erfahrungsübungen. Denn es ist halt so, dass für unser Klientel natürlich die Möglichkeit der Erfahrung sehr eigentlich gering ist und irgendwie überhaupt gar nicht im eigentlichen Sinne gewichtet wird. Und das ist es eben auch. Regression, Leiberfahrung, die müssen ein neues Gewicht bekommen. Und natürlich bietet es sich an, sich selbst auch dieser Wende, für die ich plädiere, über den Kopf zu nähern. Also mein nächstes Buch, was demnächst erscheint und den Titel haben wird, Leib sein als Aufgabe, wird als Titelbild den Denker von Rodin haben. Nicht? Weil das ist natürlich, davon gehen wir mal aus. Aber worüber denkt der Denker von Rodin eigentlich nach? Könnte doch sein, nicht, dass er eigentlich versucht, seine Leiblichkeit wieder zu erreichen. Wenn Sie denken, er ist so richtig so mächtig oder mit mächtigen Leiblichkeit eigentlich da sitzt, aber er ist der Denker. Merkwürdig doch, nicht? Also, das ist
tonnenschwer.
Ja, tonnenschwer. Gut, vielen Dank.
Ich erlaube selbst mal etwas zu sagen. Dann sind Sie dran, Sie dann. Das ergänzt nämlich das, was Türke gefragt hat vielleicht. Ich hatte den Eindruck, dass Sie so tun, ein bisschen jetzt ironisch gesprochen, als ob Adorno mit Odysseus identifiziert werden könnte. Und das, was in der Dialektik der Aufklärung an Odysseus exemplifiziert wird, gleichsam zu kurz zu schließen als die Position. Also auch, dass der Adorno eben auch letztlich in seinem Denken den Lockungen, die Lockung befürchtet hat, sich in ihn zu verlieren, die Angst vor der Verfallenheit an die Triebe. Wenn man wenn man das, selbst wenn man das akzeptiert, ist ja die Frage, in welcher Richtung gehen diese Lockungen? Und Sie hatten ein Beispiel genannt, das in seiner Harmlosigkeit hübsch ist, also dass die Menschen noch eine Qualität besitzen sollten, Düfte zu identifizieren, sich an diesen Düften auch zu erfreuen. Das könnte man vielleicht auch noch problematisieren, aber das, was uns ja unmittelbar einfällt, als Abwehr oder als Skepsis gegenüber dem, was Sie ja mit normaler Regression genannt haben, also nicht, dass wir das alle tun, sondern das ist eigentlich hinzunehmen, vielleicht sogar positiv, ist ja nicht, dass diese Menschen, dass wir da eine Abwehrverhaltung haben müssen gegen die Lockungen, sondern dass wir die Menschen beobachten können, die dieses tun und in der Beobachtung und auch in der Selbstbeobachtung Ambivalenzen einziehen, wo ich mir nicht sicher bin, was das Normale an der Regression ist. Ich nehme mal zwei Beispiele. Das Piercing dient zwar dazu, diesen Körper, so wie Sie das eben mit den Beinen erwähnt haben, den eigenen Körper zu spüren, aber die Inszenierung, die drumherum ist, ist ja gleichsam resignativ auf den Körper bezogen. Es ist nicht wirklich körperlich, sondern es ist in der Subkultur verankert. Es hat bestimmte kulturelle Stile. Es ist eine hochgradig vergeistigte Form, seinen Körper zu spüren. Er bedarf sozusagen häufig eines In-Group-Verhaltens, Rituale etc. Also insofern ist es nicht Körper, sondern Kultur. Und insofern erinnert es eher daran, an die Unfähigkeit, diesen Körper zu spüren. Mit der Sexualität, da sind wir alle mehr oder weniger Experten. Wir wissen, dass die Sexualität, wenn sie zur Erotik werden soll, im Kopf stattfindet. Und unsere Welt ist voll von Belegen dafür, dass diese Regression als normale zu erleben wahrscheinlich zum Schwierigsten zählt, was wir Menschen zu bewältigen haben. Und das hängt eben damit zusammen, dass es keine Chance gibt, einfach sich dem Körper dort zu überlassen, sondern der Kopf immer schon dabei ist. Also mein Problem ist, können Sie das ein bisschen erläutern, jenseits jetzt der Lust an der Blüte, an dem Duft der Blüte, was das Normale der Regression ist, jenseits jetzt dessen, was Sie eben auch nochmal mit Verweis auf Rudolf zur Lippe angesprochen haben, dass wir in der Tat so etwas durch Übung unseren Körper spüren sollen.
Ja, erstmal die Sache mit dem Piercing. Und natürlich ist es ganz klar, dass dieser moderne Körperkult ein Kult ist und eine Kultur, aber es ist eben auch eine Suche nach dem Leib und eben auf diesem verfehlten Wege durch Gewalt letzten Endes. Es gibt ja ein schönes Buch von der Darmstädter Wissenschaftlerin Antoni Koma, wo sie auf der Basis von empirischen Untersuchungen feststellt, dass eben diese Jugendlichen eben häufig den Schmerz darin auch suchen, dass das dazugehört, also bei T-Piercing und Tattooing. Nicht? Also es ist nicht bloß der In-Group-Ritus, sondern eben auch die Selbsterfahrung wird dabei gesucht. Ich meine, der Weg ist nicht der richtige, aber man sieht schon, dass eben auch diese Richtung darin ist, nicht, dass sich spüren wird gesucht. Und dann natürlich, klar, Sexualität ist primär eine Sexualität im Kopf. Und die Möglichkeit, sie als eigene Natur zu erfahren, ist für uns Spätmoderne sehr schwierig. Aber ich meine, ich habe ja gesagt, mein Buch wird heißen Leib sein als Aufgabe. Das ist nicht etwas, was da ist. Ja, allerdings, nicht? Das ist es eben. Natur zu sein ist für uns heutzutage kein Faktum, sondern eine Aufgabe. Ich habe also, es war eigentlich meine erste Arbeit in diesem ganzen Bereich über damals diese Welle über die natürliche Geburt, Dick Reed, also zur Geburt meiner ersten Tochter. 1965 habe ich mich sehr intensiv mit diesen Dingen beschäftigt. Und dieses Buch und die soziale Bewegung, kann man geradezu sagen, nicht? Also gegen die medikalisierte Geburt unter dem Stichwort natürliche Geburt, wenn man sich genau ansieht, sagt Dekret natürlich, eigentlich ist die Natur, das Gebären doch ein natürlicher Vorgang. Aber unter unseren Bedingungen muss man Übungen machen, man muss viel Reflexion aufwenden, man muss vor allem Aufklärung haben und so weiter, um diese Natur überhaupt wieder wirken lassen zu können.